Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger grüße Sie herzlich. Warum musste der Kasseler Regierungspräsident sterben? Wer steckt hinter der Tat? Die Ermittlungen laufen, der Generalbundesanwalt hat sie jetzt übernommen. Wir schauen gleich auf die jüngsten Entwicklungen in diesem Fall. Die UNO-Klimaschutzkonferenz startete heute in Bonn. Klimaschutz unter dem Fridays for Future-Eindruck, da schließen sich auch immer mehr Unternehmer an. Wir stellen einen vor. Und die zentrale Stasi-Opfergedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist nicht mehr länger ohne Direktor. Die Stelle war ja schon ein paar Monate vakant, ist der langjährige Leiter. Knabe ist im vergangenen Jahr abberufen worden. Wer den Posten jetzt übernimmt, erfahren Sie hier. Anfang dieses Monats hat man ihn mit einer Schussverletzung am Kopf auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel, der 65-Jährige, starb kurz darauf. Am Wochenende ist in diese Ermittlungen um seinen mutmaßlichen Mord dann Bewegung gekommen. Spezialeinheiten der Polizei haben einen Tatverdächtigen festgenommen und von dem Mann sind DNA-Spuren wohl auch am Tatort gefunden worden. Der Verdächtige, so wird berichtet, soll der rechtsextremistischen Szene angehören. Und mein Kollege Carsten Gulke, der ist uns jetzt zugeschaltet, Reporter in Hessen. Was wissen Sie über den Mann?
Also es soll sich um einen 45-jährigen Mann aus Kassel handeln und der soll in der Vergangenheit zumindest eindeutige Verbindungen in die rechtsextreme Szene gehabt haben und wohl auch im Umfeld der hessischen NPD aktiv tätig gewesen sein. Vor 10 Jahren wurde er zudem im Zusammenhang mit einem etwa 400 autonomen Nationalisten-Treffen in Dortmund von der Polizei festgesetzt. Die Rechtsradikalen hatten nämlich damals, am 1. Mai war das, eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes attackiert. Ja, und der jetzt im Fall Lübcke gefasste Mann, der gehörte wohl damals zu den Beschuldigten. Er wurde dann wegen Landfriedensbruch zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und aus Sicherheitskreisen heißt das nun aktuell, er sei aber seit damals nicht mehr extremistisch aufgefallen. Allerdings hat er ein riesiges Register von Straftaten, das er mit sich herumschleppt. Und deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass dann die Polizei auch seine Fingerabdrücke und auch andere Informationen über diesen Mann gespeichert hat.
Und es gibt unter anderem auch, die Zeit berichtet darüber, wohl Vermutungen, dass es Zusammenhänge auch mit einem Anschlag, einem versuchten Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth gäbe. Gesichert ist aber noch nichts.
Nein, das sind Informationen, die uns auch vorliegen. Das soll im Jahr 1993 gewesen sein. Da soll er als 20-Jähriger an einem Attentat beteiligt gewesen sein. Aber ob das stimmt, ob das wirklich nachgeprüft ist und ob das polizeirelevant ist, das wissen wir im Moment auch noch nicht konkret.
Und ich habe es gesagt, am Wochenende wurde er gefasst. Was weiß man über die Umstände dieser Festnahme?
Also es war so, dass die Polizei ja am Mittwoch noch mitgeteilt hat, wir ermitteln in alle Richtungen. Es war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zu vermuten, dass es wirklich in die rechtsradikale oder rechtsextreme Richtung gehen könnte. Dann hat man wohl aber Daten ausgewertet. Es gab DNA-Spuren an den Sachen vom Opfer. Da hat man wohl Hautschuppen gefunden und die sind dann im BKA ausgewertet worden. Und dann hat man dann irgendwann gesagt, das sind genau die Daten, die wir jetzt im Computer gefunden haben. Das heißt, wir haben einen sogenannten Match und daraufhin hat man dann das SEK alarmiert und die haben dann in der Nacht am Samstagmorgen den Mann verhaftet in der Stadt in Kassel. Großer SEK-Einsatz, 2.45 Uhr, da war also richtig Betrieb dann in der Stadt. Das ist doch aufgefallen.
Nun also der Fokus auf diesen gefassten Mann. Wie wird da weiter ermittelt? Wie geht es weiter in den Ermittlungen?
Also es sind ja viele Fragen offen. Ne? Es ist ja immer noch so, keiner weiß genau, ist es eine Einzeltat? Hatte er mögliche Helfer? Was ist mit der Tatwaffe? Wie passen die ganzen Zeitabläufe zusammen? Gibt es möglicherweise auch ein ganzes Netzwerk? Das sind alles Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Und wenn der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt, dann ist auf jeden Fall schon mal eines klar. Es gibt belastbare Informationen dazu, dass die Tat durchaus politisch motiviert sein könnte. Ja, und da wird jetzt im gesamten Umfeld des Täters natürlich erstmal ermittelt.
Und von Anfang an hat die Tat ja ordentlich für Schlagzeilen auch gesorgt, auch weil der Regierungspräsident durchaus bekannt war, in seiner Vergangenheit auch aufgefallen ist wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen. Was sagt uns das jetzt alles?
Also eins muss man sagen, er war sehr beliebt. Einer der Politiker, der wirklich, wenn der auf der Straße unterwegs war, dann kamen die Leute und haben ihm die Hand geschüttelt. Das ist also eigentlich eine sehr erstaunliche Geschichte, gerade hier in Nordhessen, wo man ja nicht gleich so miteinander ist. Aber er war wirklich beliebt und ich habe viel Zeit auch in dem Dorf verbracht, wo er gelebt hat, habe die Leute dort befragt und die haben immer wieder gesagt, das war einer, der ganz ehrlich war, einer, der ganz ehrlich geradeaus ging, der aber auch es nicht gescheut hat, wirklich mal seine Meinung zum Ausdruck zu bringen und etwas auf den Punkt zu bringen. Und das hat er dann wohl in Lohfelden auch getan. Da hat er seine Meinung ganz offen geäußert und hat gesagt, also wem die Flüchtlingspolitik hier nicht passt, der kann ja gehen. Das hat dann für sehr viel Widerspruch gesorgt. Es gab also große Anfeindungen im Netz. Es gab Hassbriefe, es gab sogar Morddrohungen. Eine Zeit lang musste er sogar unter Polizeischutz gestellt werden. Nicht nur er, sondern seine ganze Familie. Und im Februar 2019 ist diese ganze Sache dann durch ein Internetpost noch einmal aufgeploppt, dann ging die ganze Diskussion wieder von neuem los und es gab wohl auch dann wieder Hassbriefe. Ob es dann Morddrohungen gibt, das weiß ich nicht, aber dazu wird die Polizei eben auch noch Ermittlungen anstellen müssen.
Und wir werden den Fall auch hier in Deutschland heute weiter verfolgen. Es gab im Mordfall Lübcke am Wochenende eine Festnahme, darüber berichtete uns Carsten Gulke aus Kassel. Danke Ihnen dafür. Als einen Weckruf an die Entscheidergeneration hat jetzt Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Fridays for Future-Demonstrationen bezeichnet. Und der Protest der Jugendlichen werde auch auf der heute beginnenden UNO-Konferenz zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wahrgenommen, so hat sie es gesagt. Aber so ist es ja auch gedacht. Die jungen Menschen wollen, dass ihnen ihre Zukunft nicht genommen wird. Die Menschheit reagiert. Und so manchen haben die Proteste auch schon aufgeweckt. Parents for Future, Scientists for Future. Es schließen sich auch viele Erwachsene den Protesten an. Auch Unternehmerinnen und Unternehmer machen mit. Die Entrepreneurs for Future, die Firmen für die Zukunft. Da sind schon mehr als 1700 Betriebe zusammengekommen, die sich diesem Aufruf verschrieben haben. Klimaschutz voranbringen, sich dafür einsetzen, dass die Wirtschaft mit innovativen Produkten, Technologien, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen einen schnelleren Klimaschutz voranbringt. So beschreiben sie es selbst, ihr Ziel. Und Kai-Hendrik Haß hat einen Installateur besucht, der diese Idee unterstützt und danach handelt und handeln will.
Ein Einfamilienhaus im Essener Norden. Installateur Markus Borowski und seine Mitarbeiter bringen Photovoltaikmodule aufs Dach. Das Geschäft boomt. An der Hauswand lehnt ein E-Bike. Ein Mitarbeiter ist damit zur Arbeit gekommen. Markus Borowski hat es finanziert. Seine Motivation?
Wir haben einfach viel zu viele Autos auf der Straße. Also mach deinen Mitarbeitern doch mal ein Angebot. Es müssen noch nicht 20 Mitarbeiter morgens mit 20 Autos zur Firma kommen. Jobticket und Jobfahrrad, das kommt 100% als Lohnerhöhung obendrauf. Wer da schon bereit ist, diesen Schritt aus der Komfortzone zu machen, der soll wenigstens keinen Euro Nachteil dadurch haben.
Mitarbeiter Christian Sieger hat nicht lange gezögert, das Angebot anzunehmen.
Normalerweise gehe ich morgens immer vor der Arbeit schwimmen, zweimal die Woche. Einfach, um sich fit zu halten, um was zu tun. Und ja gut, wenn man so ein Angebot bekommt, dass man so ein teures, hochwertiges Fahrrad halt relativ günstig bekommen kann, dann war die Entscheidung da relativ leicht.
Pedelec oder S-Bahn statt Auto. Für Markus Borowski ist das nur ein Baustein einer nachhaltigen Firmenstrategie. Sein Strom kommt natürlich aus Photovoltaik. Seine Firmenflotte soll bald komplett elektrisch fahren.
Wir möchten 2025 dann 90% CO2 eingespart haben gegenüber der Situation, als wir noch alles aus fossilen Brennstoffen quasi beziehen mussten.
Seine 20 Mitarbeiter will er von diesem Weg überzeugen, nicht überreden oder gar zwingen. Er macht Angebote wie die PV-Anlage, die sich jeder Mitarbeiter zum Einstandspreis zu Hause selbst installieren kann. Oder sponsert grüne Stromverträge. Gerade beim Thema Mobilität stößt der 48-Jährige aber auch an Grenzen.
Im Winter haben wir da dann zum Beispiel gesagt, machen wir aber auch ein Schlechtwettermodell. Wenn es hier eine Woche regnet, dann werde ich niemand verpflichten, du hast jetzt ein Firmenfahrrad, du musst jetzt mit dem Fahrrad kommen, sondern dann werden wir gucken, dass wir da Fahrgemeinschaften auch bilden.
Mitarbeiter Christian Sieger weiß, dass nicht jeder Kollege aufs Auto verzichten möchte.
Einige sind dabei, die sagen, ist mir alles so umständlich, habe ich keine Lust zu. Ich mache so weiter, wie ich das bisher mache und gut ist. Ich meine, man soll ja auch keinen zwingen, man kann halt nur versuchen, die Leute mitzunehmen. Ne?
Schon bald will sein Chef im Betrieb etwas einführen, was aus Unternehmersicht eigentlich unerhört ist. Die Vier-Tage-Woche. In dieser Zeit könne die Mannschaft etwas länger und damit effektiver arbeiten. Von Freitag bis Sonntag sollen dann alle ihre Batterien aufladen.
Da war der Aspekt, Regenerationszeiten zu schaffen. Einfach das Wochenende zu verlängern, damit die Mitarbeiter die Chance haben, ja, auch den Stress wieder abzubauen. Mitarbeitermotivation, Mitarbeitergewinnung. Ja, über Geld allein kann man das heute nicht mehr. Vielen Menschen ist heute viel wichtiger, dass sie auch Zeit haben.
Markus Borowski will nach einem Jahr Bilanz ziehen. Wenn er die Hälfte seiner Belegschaft überzeugen könnte, wäre er schon zufrieden. Darüber hinaus möchte er Vorbild für andere Firmen sein. Generell glaubt er, dass unsere gesamte Gesellschaft gerade Mobilität in Zukunft viel nachhaltiger gestalten muss.
Man hat vielleicht auch mal nur ein Auto in der Familie und das zweite zum Reisen kann man sich mal leihen und als drittes hat man vielleicht eine intelligente Lösung, ein vierrädiges Pedelec. Da muss man vielleicht mal so ein paar Dinge umdenken, damit man das auch umsetzen kann.
Firmen für die Zukunft for Future. Kai Hendrik Hass hat einen besucht. Die zentrale Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen bekommt also einen neuen Direktor. Die Stelle musste ja neu besetzt werden, weil der langjährige Gedenkstättendirektor Hubertus Knabe im vergangenen Herbst entlassen worden war. Ihm war vorgeworfen worden, nicht konsequent genug gegen sexuelle Belästigung von Frauen in der Gedenkstätte vorgegangen zu sein. Nun also ein Neuer in diesem Amt als Direktor. Claudia van Laak ist unsere Korrespondentin im Landesstudio Berlin und Frau van Laak, ein Historiker, wurde benannt. Helge Heidemeier, über den Sie uns was sagen können.
Ich kann Ihnen sagen, dass er im Moment bei der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitet, also im Haus von Roland Jahn. Dort hat er eine Führungsposition inne. Er leitet seit 10 Jahren die Abteilung Bildung und Forschung, also A, Führungserfahrung, B, Verwaltungserfahrung und C, hat er auch wichtig Erfahrung in der Gedenkstättenarbeit. Er hat nämlich die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde hier in Berlin aufgebaut. Also nach Marienfelde sind ja diejenigen gekommen, die aus der DDR geflohen sind oder auch ausgereist sind. Was er nicht hat, er ist kein Opfer der SED-Diktatur und er kommt auch nicht aus der DDR.
Vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte, warum die Stelle neu besetzt bzw. ausgeschrieben werden musste. Was können Sie uns da noch mal als Hintergrund benennen?
Ja, Hintergrund war der Vorwurf sexueller Belästigung seitens des Vizechefs der Stasi-Gedenkstätte. Dann wurde der Vizechef freigestellt und entlassen und dann auch Hubertus Knabe als Gedenkstättenleiter. Diesen Vorwurf der sexuellen Belästigung, den hatten eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, Praktikantinnen auch erhoben. Und Hubertus Knabe habe viel zu wenig dagegen unternommen. Da war sich der Stiftungsrat, die waren sich einig, sowohl Bundeskulturministerin Monika Grütters als auch der linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Die beiden wurden dann entlassen. Das sorgte für eine ganze Menge Wirbel, besonders hier bei uns in Berlin innerhalb der CDU. Denn da haben viele gesagt, das kann gar nicht sein, dass unsere Kulturstaatsministerin gemeinsame Sachen mit einem Linken macht. Und dass Monika Grütters nun nicht mehr Landeschefin der Berliner CDU ist, das hängt auch damit zusammen.
Nun also Helge Heidemeier, der da an die Spitze gestellt werden soll und sich schon geäußert hat, beziehungsweise gibt es schon Reaktionen auf diese Neubesetzung?
Ja, also es war... Lederer hat sich zu Wort gemeldet. Er sagte soeben, der Kultursenator, dass dem neuen, der dringend notwendige Kulturwandel in der Stasi-Gedenkstätte gelingen wird. Da ist er überzeugt. Und ich hatte die Möglichkeit, mit Vertretern von SED-Opferverbänden zu sprechen, nämlich mit dem Historiker Christian Sachse vom Dachverband UOKG.
Er kann die Dinge in der Verwaltung regeln. Er kann auch in dem politischen Raum agieren. Da können Sie sich ja vorstellen, dass er sehr kompliziert ist. Er weiß auch, wie man mit Zeitzeugen umgehen kann. Die sind ja auch bei uns nicht sehr einfach. Die sind ja oft traumatisiert und haben eine eigene schwierige Geschichte. Wenn man dieses ganze Konglomerat zusammenzieht und zusammenrechnet, ist er der Beste.
Soweit Christian Sachse vom SED-Dachverband UOKG, also vom SED-Opferdachverband natürlich.
Sie haben es gesagt, diese ganze Personalie, die hat für viel Wirbel gerade auch in Berlin gesorgt. Jetzt soll da vermutlich ja schnell wieder Ruhe einkehren. Welches Erbe tritt Heidemeier tatsächlich an? Was erwartet ihn da jetzt in der Position?
Na, auf einer Seite haben wir natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche Stasi-Gedenkstätte in Hohenschönhausen. 470.000 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr. Mehr als 60% davon sind Schülerinnen und Schüler. Also auf der einen Seite sehr erfolgreich. Andererseits hat Knabe natürlich polarisiert. Er war sehr viel in den Medien präsent. Er hat auch sich immer wieder teils polemisch für die SED-Opfer, für die Stasi-Opfer eingesetzt und auch für sie gekämpft. Er hat weniger im Team agiert. Die Gedenkstätte wohl auch autoritär geführt. Und ich glaube, es ist gut, wenn da jetzt jemand kommt, der ein bisschen Ruhe hineinbringt und auch die Belegschaft wieder zusammenbringt.
Claudia Vernag war das aus unserem Landesstudio über die Neubesetzung der Direktorenstelle bei der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Danke Ihnen für diese Informationen. Bundesbildungsministerin Karliczek stellt in Berlin ein neues Rahmenprogramm zur Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften vor. Mehr dazu erfahren Sie gleich nach den Nachrichten in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Diese Sendung geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Einzwinger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.